Teil 1. Sternberg im Oktober 1989. Wie lebte es sich damals in der kleinen Stadt?
So gut, dass ich hier bleiben möchte.
Sternberg lebt sich wunderbar. Also ich war in der Lehre weg, ich war in Bautzen, habe da gelernt, 2 Jahre. Also ich wollte immer nach Hause. Ich habe meine Kumpels hier gehabt, habe auch jetzt hier geheiratet. Ich habe einen großen Garten, wir sind nur am See im Sommer hier. Also ich würde nie hier von Sternberg weggehen. Also schön ist Sternberg.
Annäherung an Sternberg im Herbst. Es ist ein überwiegend goldener Oktober. Die leicht hügelige Seen- und Waldlandschaft in beinahe unwirklich blendendes Licht getaucht. Über eine alte Kastanien- und Eichenallee, die angesichts unübersehbarer Baumschäden in wenigen Jahren das Zeitliche gesegnet haben dürfte, gelangt der Westbesucher von Schwerin aus in einer dreiviertelstündigen Fahrt nach Sternberg. Wir sind neugierig auf die Menschen, die hier leben, und möchten etwas erfahren über ihren Alltag, über ihre Stadt und deren Geschichte.
Schon von Weitem fällt die Sternberger Kirche ins Auge. Ein wuchtiger, gotischer Backsteinbau, der die Stadt unverwechselbar prägt. Die Kirche, die ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert stammt, als Sternberg erst wenige Jahrzehnte alt war, wurde nach einem Stadtbrand 1741 wieder aufgebaut.
Bürgermeister Hans Schwichtenberg, ansonsten eher auf Distanz zu Kirche und Pastor bedacht, präsentiert uns voller Stolz seinen Kirchturmschlüssel. Seitdem der Rat der Stadt auf eigene Kosten eine neue Turmuhr anbringen ließ, verfügt der Bürgermeister über diesen Schlüssel. Über uralte, ausgetretene Eichentreppen und Planken steigen wir den 67 Meter hohen Turm hinauf. Von oben herab beschreibt uns Hans Schwichtenberg seine kleine Stadt.
Vor uns direkt liegt die Altstadt mit ihren sternförmigen Straßen. Das kann eine Ursache sein, dass Sternberg den Namen von diesen sternförmigen Straßen bekommen hat. Und es liegt natürlich auf einem Berg. Wir haben versucht, sehr viel zu modernisieren. Und der Fleiß unserer Bürger schaut auch aus unseren Häusern heraus. Wenn wir etwas weiter rumgehen, dann sehen wir einen Eigenheim-Komplexstandort, oder besser gesagt zwei. Etwas im Hintergrund, ein Neubaugebiet in Form von Eigenheim. Hier vorne dann schicke kleine Häuschen in Baustil der Eigenheime. Und angrenzend dann unser großer Sternberger See. Wenn wir etwas weiter rumgehen, sehen wir eine Kleingartenanlage. Jeder zweite Bürger bei uns in der Stadt verfügt über einen Kleingarten, das heißt auch über Wochenendhäuser und Gartenhäuser. Wir haben dann jetzt vor uns unmittelbar unser Kreiskulturhaus, ein Objekt, das die Jungs vom Hoch- und Tiefbau, also ein Baubetrieb unserer Stadt, selber mitgebaut haben. Wir haben hier eine Umgehungsstraße seinerzeit gebaut. Es war der sogenannte Müllerweg. Als Kind bin ich noch durchgegangen und durchgelaufen bis zu den Waden in Schlamm. Und heute ist das eine Umgehungsstraße. Es ist in der Zwischenzeit durch das Baugeschehen bei uns in der Stadt zu einer innerstädtischen Straße geworden, sodass wir links und rechts dieser Straße schon sehr viel weiter gebaut haben.
Soweit der Bürgermeister, der zusammen mit dem Rat der Stadt die Geschicke Sternbergs leitet. Auf Geheiß der allmächtigen SED-Kreisleitung, die gleich neben dem Rathaus im ehemaligen Hotel Kaiserhof residiert, im Volksmund scherzhaft Kreml genannt.
Die Kreisstadt Sternberg zählt rund 5200 Einwohner. Während im Kreisgebiet die Landwirtschaft der beherrschende Wirtschaftszweig ist, verfügt Sternberg selbst auch über einige Industrie. Darunter einen Holzverarbeitungsbetrieb mit 340 Mitarbeitern und eine Textilfabrik mit 260 Mitarbeitern. Während diese großen Betriebe staatlich sind, existieren auch verschiedene kleinere Privatbetriebe aus dem Handwerks- und Dienstleistungsbereich in der Stadt.
Im Übrigen gibt es in der Stadt zahlreiche Geschäfte, die mehr oder minder gefüllt sind, ein Kino, einen Bahnhof, mehrere Dienststellen der Volkspolizei, ein versteckt gelegenes, von Mauern und Stacheldraht umgebenes Gebäude der Staatssicherheit, die Kreisverwaltung, zwei polytechnische Oberschulen für die Klassen 1 bis 10, einen großen Kindergarten mit Krippe und Hort und 7 Gaststätten, von denen die eine oder andere aus unerklärlichen Gründen immer mal wieder vorübergehend geschlossen bleibt. Die Straßen, die Schulen und andere Gebäude sind nach Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Ernst Hellmann benannt. Ein Ehrenmal an der Durchgangsstraße, das der Befreiung vom Faschismus gewidmet ist, trägt die Inschrift:
Dank euch, ihr Helden der Sowjetunion.
In der beschaulichen Altstadt mit Kirche, Rathaus und Marktplatz sowie holprigen Kopfsteinpflasterstraßen stehen noch viele alte Fachwerkhäuser, die in den vergangenen Jahren zum Teil renoviert worden sind. An der Peripherie der Stadt befinden sich mehrere Neubausiedlungen mit größeren Wohnblocks.
Was aus westlicher Sicht im Stadtbild fehlt, aber keineswegs vermisst wird, sind Imbissbuden, Videoshops, Kioske und aggressiv allgegenwärtige Reklameschilder und Tafeln. Natürlich ist auch hier nach 1945 die Zeit beileibe nicht stehen geblieben. Der bisweilen mit Trabis und Wartburgs randvoll gefüllte Sternberger Marktplatz ist da ein sichtbares Zeichen. Und doch fühlen wir uns irgendwie an Vergangenes, etwa an die 50er Jahre erinnert, als die Bundesrepublik noch ein Land ohne Leitplanken und gigantische Supermärkte im Grünen war.
Auch das Sternberger Seenparadies macht trotz vielfältiger Erholungs- und Wassersportmöglichkeiten einen sympathisch unerschlossenen Eindruck. Zehntausende von Urlaubern, vor allem aus dem Süden der DDR, zieht es jedes Jahr hierher, seitdem in den 70er Jahren ein Campingplatz großzügig ausgebaut und zahlreiche Ferienhäuser errichtet wurden.
Sternberg ist klein, schön und überschaubar. Beste Voraussetzungen bei seinen Bewohnern, ein identitätsstiftendes Heimatgefühl entstehen zu lassen.
Ach, Heimat ist, wenn man durch die Stadt geht, wenn man alle kennt, wenn man hier rausfährt Richtung Güstrow und guckt über den Sternberger See und hat ein herrliches Gefühl, das macht einen dann schon so recht ruhig, dann kann man sich hinsetzen, kann nur einen Augenblick so ein bisschen zugucken und sagen, das ist schön.
David Kowalesko, Jahrgang 1950, ist von Beruf Landschaftsgärtner. Er arbeitet in einem größeren Betrieb. Seine Frau Inge ist Lehrerin an der Sternberger Karl-Liebknecht-Schule, wo sie für sogenannte außerunterrichtliche Tätigkeiten der Schüler wie Sport, Computer und Kulturarbeitsgemeinschaften verantwortlich ist. Ebenso wie Inge Kowalesko sind fast alle Sternberger Frauen berufstätig.
Die Kowaleskos mit ihren beiden Töchtern im Alter von 13 und 19 Jahren bewohnen eine Dreizimmerwohnung in einer Neubausiedlung. Sie verfügen zusammen monatlich über gut 2000 Mark, was etwa dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen in der DDR entspricht. Für ihre Wohnung müssen sie im Monat 96,70 Mark warm zahlen. Und so sieht der Wochenablauf in dieser Sternberger Familie aus.
Unser Alltag beginnt morgens, wir stehen gemeinsam auf, versuchen jeden Morgen gemeinsam zu frühstücken, weil wir meinen, dass das ein guter und ruhiger Auftakt auch für das gesamte Familienleben, wie auch nachher die Einstellung, wenn man zum Betrieb geht, man geht doch recht freudig dann los. Ja, meine Arbeitszeit endet meistens um 16 Uhr. Die Mittagsversorgung ist bei uns in der Schulspeisung gesichert, sodass also diese Frage in der Woche keine Rolle für mich spielt. Wir versuchen mit unseren Kindern viel zu sprechen am Abend, wenn alle wieder da sind. Jeder erzählt, was so am Tag los war, welche Probleme es gab, welche Fragen und sorgen eben dieses Zuhören. Da ist es also nicht ruhig beim Abendbrot, so wie ich das von früher her kenne, dass die Kinder eben den Mund zu halten haben. Wir treffen uns auch viel mit unserer Familie. Ich selbst habe 5 Geschwister noch. Wir sind also 6 Kinder und außer einer Schwester wohnen alle hier in Sternberg. Am Wochenende selbst sind wir auch manchmal unterwegs, also nicht unbedingt hier in dieser Wohnung. In einer Neubauwohnung ist es eben am Wochenende doch nicht so erholsam. Wir fahren viel nach Lötz oder sehr gerne gehen wir baden in Sternberg, das bietet sich ja an. Wir sind alle richtige Wasserfans. Naja, wandern kann man sagen in die nähere Umgebung.
Sternberg ist die reinste Kleingärtnerstadt. Jeder zweite Haushalt verfügt hier über einen Garten. Sehr häufig mit einer kleinen Laube, gelegentlich sogar mit einem stattlichen Gartenhaus. Die Kowaleskos sind gerade mit dem Bau eines solchen Hauses beschäftigt. Es soll einmal ihr Alterssitz werden.
Chemikalien verwenden die Kleingärtner kaum. Die Folgen der Chemisierung der Landwirtschaft sind auch in Sternberg nicht unbekannt. So leiden die Seen der Umgebung an starker Überdüngung durch die Landwirtschaft. Gelegentlich mussten schon Badeverbote verhängt werden. Keine Chemie also. Aber dennoch lieben die Kleingartenfreunde einen sauber gepflegten Garten über alles.
Ja, das ist ja wohl das Wichtigste. Sonst braucht man sich keinen Garten zu nehmen. Wenn man so einen verdreckten Garten hat, da würde einem das Herz bluten.
So würde auch der Kleingärtner in Deutschland West sprechen.
Wer die Schrebergärten in Ost und West miteinander vergleicht,
sagt die Schriftstellerin Monika Maron,
wirft einen Blick in die gesamtdeutsche Seele, der jede politische Geografie vergessen lässt.
Sauberkeit und Ordnung sind ein wichtiges Anliegen für die meisten Sternberger und nicht zuletzt für ihren Bürgermeister. Er überlegt schon mal, jenen Bürger mit einer kleinen Geldstrafe, der seine Straße nicht ordentlich fegt.
Um Sauberkeit und Ordnung und einiges andere in Haus, Straße und Stadtviertel sorgt sich auch Inge Kowalesko, die seit Jahren als SED-Mitglied aktiv in der Sternberger Kommunalpolitik tätig ist. Die Pädagogin kümmert sich besonders um den Sozialbereich, das heißt zum Beispiel Betreuung kinderreicher Familien oder älterer Menschen. Nach ihrem politischen Selbstverständnis befragt, sagt sie:
Bei uns ist Politik Geschichte, Geschichte unserer Stadt, Geschichte unseres Bezirkes, Geschichte unserer DDR. Und so versuche ich das auch meinen Schülern darzubringen. Wir machen das an Beispielen, zum Beispiel, was bei uns in der Stadt errichtet wurde, an Bauten, welche Betriebe sich aufgebaut haben, erweitert wurden, wie es den Menschen geht, wie sie leben. Wir belegen das zum Beispiel mit Wohnungen. Wir haben eine schöne, saubere und vor allen Dingen auch warme Wohnung. Und die Schüler selbst belegen das dann auch immer wieder. Das sind Werte, die ich schon mit den Schülern jeden Tag bespreche. Und an denen messen wir Geschichte und auch die Politik unseres Staates und auch unserer oder meiner Partei.
Die Partei, das ist die SED. Politik ist Geschichte, sagt die Kommunalpolitikerin. Doch wie steht es mit der Geschichte von Sternberg und dem Wissen etwa über die Zeit vor dem Nationalsozialismus oder den Nationalsozialismus selbst?
Also so ab 49, würde ich sagen, könnte ich Auskunft geben über unsere Stadt. Vorher ist mir soweit ja nichts bekannt.
Es ist ein eigenartiges Phänomen. Die Sternberger sind überaus heimatverbunden, ohne ein heimatbezogenes Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbild zu haben. Selbst der Bürgermeister, 1941 in Sternberg geboren, vermag keine nähere Auskunft über die jüngere Geschichte zu geben. Er habe andere Probleme heute, sagt er. Dabei hätte der Kommunist Hans Schwichtenberg durchaus Anlass zu gewissem Stolz, denn in Sternberg gab es bis 1933 starke sozialdemokratische und kommunistische Gruppierungen.
Über den Kampf gegen den Faschismus, an dem auch Sternberger Linke beteiligt waren, berichtet eine Broschüre, die die Kreisleitung der SED in den 60er Jahren herausgegeben hat, die in Sternberg heute aber nahezu unbekannt ist. Die Broschüre gibt über Widerstandsaktionen nach 1933 sowie über Verfolgungen von Kommunisten und anderen Auskunft. Über das Schicksal von einigen Sternberger Juden, die in dieser Zeit ebenfalls verfolgt wurden, erfährt man nichts. Die Zeit der Aufarbeitung dieses Themas war damals in den 60er Jahren wohl noch nicht reif. Der seit den 30er Jahren in Sternberg ansässige 84-jährige Bruno Thoms erinnert sich noch an die Juden.
Juden waren in Sternberg zwei Stück. Da war ein Manufakturgeschäft, das war in der Hauptstraße. Der war sehr beliebt, der Jude. Der hieß Kirchenthal, Herr Kirchenthal. Dann hatten wir noch einen Juden, das war Herr Rosenbaum. Eine Synagoge hatten wir übrigens auch in Sternberg und einen Judenfriedhof. Wie dann 1933, dass die Synagogenverbrennungen waren, die Bücherverbrennungen in diesen Jahren da wurden dann, waren auch eines Tages plötzlich die beiden alten Herren, die Juden, auch verschwunden und keiner wusste, wo sie geblieben waren.
Die Verfolgung von Juden in Sternberg hat unselige Tradition. Wegen angeblicher Hostienschändung wurden am 24. Oktober 1492 27 Sternberger Juden bei lebendigem Leib verbrannt. Die Untat geschah auf einem Hügel vor der Stadt, der seitdem auch heute noch Judenberg heißt. Die Judenmorde waren Auslöser für die Vertreibung der Juden aus ganz Mecklenburg und Ursache für den zeitweiligen Aufstieg Sternbergs zu einem weithin bekannten Wallfahrtsort.
Martin Luther und die Reformation bereiteten den Wallfahrten schließlich ein Ende. Rund 250 Jahre sollte es dauern, bis die ersten Juden nach Sternberg zurückkehrten.
Am 20. Juni 1549 wurde in Mecklenburg offiziell die Reformation verkündet. Und zwar vom Mecklenburgischen Landtag, der an diesem Tag unter freiem Himmel unmittelbar vor den Toren Sternbergs zusammenkam. Bis 1917 tagte der Landtag in regelmäßigen Abständen in Sternberg, was der kleinen Ackerbürgerstadt eine gewisse Bedeutung verlieh und sich auch wirtschaftlich bemerkbar machte, da die Sitzungsdauer einige Wochen betrug.
1918 war es mit der Residenzherrlichkeit vorbei.
Große Veränderungen brachte für Sternberg der Zweite Weltkrieg. Zahlreiche Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten fanden hier und in anderen Gegenden Mecklenburgs eine neue Heimat, während so mancher Mecklenburger sich in Richtung Westen davon machte.
Musik von einem 90 Jahre alten Plattenspieler. Eine der Besonderheiten des Starnberger Heimatmuseums, das sich in einem der ältesten Fachwerkhäuser der Stadt befindet. Neben traditionellen Handwerksberufen ist ein größerer Teil der Ausstellung der Landwirtschaft gewidmet, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die wirtschaftlichen Verhältnisse Starnbergs prägte. Ackerbürger trieben in und vor der Stadt Landwirtschaft. Ältere Bewohner können sich noch gut an diese Zeiten erinnern.
In der Stadt hatten wir viel Schmutz durch die Kühe, durch das Vieh. Das war so, wenn ich da zurückdenke, früh wurden in den meisten Häusern, man sieht das ja hier noch, die großen Torwege, die hier sind, wurden die Torwege aufgemacht, dann gingen die Kühe raus, die wurden dann draußen auf die Wiese getrieben, auf den Anger. Jede Kuh wusste, wo sie hinzugehen hatte. Die gingen aber dann auch nicht auf dem Pflaster, was also so holprig war, die gingen auch lieber auf dem Bürgersteig lang, weil sie dort besser laufen konnten und ließen dann auch manchmal was fallen.
Das war eben selbstverständlich, dass das Vieh hier in den Stall, aber eigentlich nicht auf dem Bürgersteig, das kann man nicht sagen. Bei uns gingen sie auf der Straße immer vorbei. Die kamen ja von Kratzenshof und so, dann immer gerade rauf. Ja. Das war ganz interessant. Und die Kinder waren begeistert, ne? Wenn all das Vieh kam, das hat eher Spaß gemacht.
Bruno Thoms und Olga Freuk gehören zu einer größeren Gruppe von betagten Starnbergern, die zum Mittagessen und Kaffee trinken in den Club der Volkssolidarität kommen.
Die Menschen, die sich hier treffen, stammen fast alle aus kleinen, zum Teil ärmlichen Verhältnissen. Sie haben schwere, von Mühsal und Not bestimmte Lebenswege hinter sich. Natürlich denken die meisten alten Starnberger ebenso wie andere alte Menschen gern an ihre Kindertage zurück. Aber dass es damals in ihrer Stadt schöner gewesen sei als heute, weisen sie zurück.
Nein, das kann man nicht sagen. Schöner, ich meine, jetzt hat Starnberg sich ja sehr vergrößert, ne? Und wenn man das so bedenkt, wenn man überall so rumgeht, was da für Häuser stehen und wie viele Menschen da wohnen jetzt alles, ne? Und wenn das alles schön erhalten ist, macht mir das Freude. Das sehe ich gerne, ne? Und die Gärten alle schön. Das ist wirklich interessant, ist das, ne?
Und unser und schönes Kulturhaus hier.
Und dann das Kulturhaus.
Und die beiden großen Gaststätten, das ist allein schon schick, ne?
Die Strandgaststätte, ne? Ich meine, das ist alles sehr schön.
Obgleich die alten Starnberger nur niedrige Renten beziehen, in dieser Runde sind es zwischen 330 und 470 Mark, strahlen sie Zufriedenheit aus. Sie wohnen warm und billig und haben keine Probleme, ihre alltäglichen bescheidenen Bedürfnisse zu befriedigen. Immer wieder betonen sie, dass es ihnen nie so gut gegangen sei wie heute. Größeren materiellen Ansprüchen junger Menschen stehen sie, ähnlich wie alte Menschen in der Bundesrepublik, verständnislos gegenüber.
Heute Kinder, die freuen sich nicht mehr, weil die zu viel haben. Die haben einfach zu viel. Ich weiß das von meinen Enkeln. Meine Enkelin, die ist 12 jetzt, nun ist sie nicht mehr so schlimm, aber früher ganze Borte voll Puppen und voll Teddys und alles, das haben wir nicht erkannt. Und die werden heute zu doll verwöhnt, die Kinder. Das ist das Schlimme bei uns.
Die Generation der heutigen Rentner in der DDR hat eine ungeheure Aufbauleistung vollbracht, auf die sie stolz ist. Die politischen und wirtschaftlichen Umstände waren misslich. Und dennoch sind die Veränderungen seit 1945 enorm. Auch bei den meisten derjenigen, die sich nicht der SED anschlossen, ist ein Identifizierungsprozess zum DDR-Bürger hin abgelaufen. Nicht zuletzt denen gegenüber, die in den 50er Jahren das Land in Scharen verließen. Häufig genug waren das die eigenen Geschwister und andere Verwandte. Aus dieser Erfahrung heraus können diese alten Menschen es nicht verstehen, dass jetzt wieder Hunderttausende die DDR, die sie doch unter schwierigsten Bedingungen aufgebaut haben, verlassen.
Jemand wie Dorothea Haller, die aus Stettin stammt und 1945 in Sternberg und damit später in der DDR eine neue Heimat fand, ist geradezu verbittert darüber, dass andere nun von dieser Heimat, die sie so sehr lieben gelernt hat, nichts mehr wissen wollen.
Ich sag immer, die werden noch mal bitterlich weinen. Weinen werden die noch mal, wenn die da drüben so... Ich hab das mitgemacht. Wir mussten raus, nicht, von Stettin damals. Ich habe zweimal, einmal musste ich von hier wieder zurück, dann das zweite Mal haben uns die Polen rausgejagt. Ich habe das mitgemacht, wie das ist. Und wenn jetzt die Jungen da, die lassen hier alles stehen, was sie haben, die haben doch alles. Also ich verstehe die Jugend nicht.
Gesundheit, hohes Alter, dass die DDR wachsen und gedeihen möge und Frieden. Das sind die Wünsche der alten Sternberger für die Zukunft.
Bei denjenigen, die mitten im Arbeitsprozess stehen, sind die Wünsche und Bedürfnisse sehr viel handfester. Beispiel die Arbeiter des VEB Holzbau Sternberg. In einem Gespräch mit mehreren Tischlern ist zwar auch von Frieden und Abrüstung die Rede, im Vordergrund stehen jedoch materielle Bedürfnisse, wie bei diesem Arbeiter.
Ja, mein Wunsch wäre im Großen und Ganzen, doch, ich möchte sagen, etwas mehr zu verdienen, um doch ein bisschen den Ansprüchen, also dass man sich doch etwas mehr leisten kann, nicht nur zu leben, auch sich moderner, ein schönes Auto zu kaufen, Farbfernseher und diese Sachen. Das wäre also mein Wunsch, um in Zukunft doch ein bisschen niveauvoller doch leben zu können.
Bei einem Verdienst zwischen 700 und 900 Mark monatlich wird ein Farbfernseher für 6.000 bis 7.000 Mark zu einem kaum erschwinglichen Luxusgegenstand. Auch die langjährigen Wartezeiten für Autos sind ein oft zu hörendes Thema. Wobei es angesichts des Mangels erstaunt, dass immerhin jeder zweite Haushalt in der DDR mit einem PKW ausgestattet ist. Sternberg macht da keine Ausnahme.
Auch wenn Sie sich über wirtschaftliche Missstände aufregen und überdies die Durchsetzung von Leistungsprinzip und Leistungslohn im Betrieb verlangen, ist doch aus den Schilderungen der Arbeiter insgesamt eine Zufriedenheit herauszuhören. Sie wünschen sich zwar mehr Wohlstand, aber eine Übersiedlung in den Westen kommt für sie nicht in Betracht. In Sternberg haben sie ihre Arbeit, ihre Gärten, ihren Sport und ihre Freunde und Bekannten. Solche Art Zufriedenheit stimmt Joachim Anders, den evangelischen Pastor von Sternberg, wiederum nicht ganz so zufrieden.
Jemand, der sich ins Private zurückzieht, offenbart damit, dass er unzufrieden ist, obwohl er vielleicht sagt, ich bin zufrieden. Wer sich ins Private zurückzieht, zeigt damit, dass er wesentliche Dinge des Lebens gar nicht mehr zu bedenken bereit ist, dass er sich nur noch um die eigene Achse kreist und damit im Grunde kein gesellschaftliches Wesen mehr zu sein bereit ist. In diesem Sinne sind viele Sternberger zufrieden.
Wach auf, du deutsches Land, die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand Wahrheit hören. Die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft ihr oft mit Schwören. Dadurch wird Gottes Wort veracht, die Wahrheit höhnisch auch verlacht. Die Lüge tut man ehren.
Dieses jahrhundertealte und immer wieder aktuelle Lied lässt Pastor Anders seine Gemeinde am 14. Oktober singen. Inwieweit die Sternberger inzwischen aufgewacht sind, wird noch zu hören sein. Die evangelische Kirchengemeinde zählt nur rund 1000 Mitglieder in und um Sternberg. Sie liegt damit weit unter dem Durchschnitt in der DDR, wo sich 40% der Bevölkerung zum evangelischen Glauben bekennen.
Pastor Anders führt dies auf eine vehement antikirchliche Politik der örtlichen SED in den 50er Jahren zurück, wodurch viele Kirchenmitglieder schwach geworden seien.
Zum Kummer des Pastors ist die Beteiligung der evangelischen Christen an Gemeindeleben und Gottesdienst nur kümmerlich. Im Gegensatz übrigens zu der zahlenmäßig noch kleineren katholischen Gemeinde. Die Erklärung?
Mecklenburg ist ein unfrommes Land. Das schlägt sich auch in der gesamten Mentalität des Mecklenburgers nieder. Er ist nicht bloß schwer anzumachen, wenn er dann läuft, läuft er allerdings, sondern Frommheit ist auch ein Spiegel der inneren Lebendigkeit. Von Sachsen, müsste man sagen. Sie sind frommer und die Erzgebirgler sind ganz besonders fromm. Man kann vielleicht auch daran ablesen, wenn irgendwo etwas in Bewegung kommt, in der Gesellschaft, auch politisch, sind es oft traditionsgemäß fromme Gebiete, die dort in Bewegung kommen. Mecklenburg kommt schlecht in Gang.
Der 45-jährige Mecklenburger Joachim Anders, ein Prediger und Mahner vor dem Herrn, würde zu gern seine Sternberger in Gang bringen, auch politisch.
Ich bin Christ und ein Christ, der apolitisch ist, hat Jesus nicht verstanden.
Pastor Joachim Anders möchte die Sternberger nicht zur Aufmüpfigkeit ermuntern, sondern, wie er sagt, zum bewussten Leben vor sich selber. Er wünscht sich, dass die Sternberger und alle anderen DDR-Bürger selbstbewusster werden und sich auf sich selbst und ihre Möglichkeiten besinnen und sich nicht immer nur vor dem Hintergrund der Bundesrepublik sehen.
Werdet euch bewusst, dass ihr eine Aufgabe habt hier. So predige ich. Dass wir Aufgaben haben als Christen und diese Aufgaben wahrzunehmen haben hier in diesem Land. Und dass wir als Christen, die in Mecklenburg leben sollen, nicht als Christen als Beispiel in Bayern leben können. Sondern hier hat uns der liebe Gott hingestellt und wird sich dabei was gedacht haben, ganz gewiss.
Ist, hier ist immer was los. Und der SCC, das ist die Krönung, unser Karnevalsclub. Da spielen wir erstmal richtig eine Runde doof, ehrlich. Das ist das Größte von Sternberg, weil wir einen eigenen Karnevalsclub haben. Und da stehen wir schon, morgens um 9 gibt es die Karten und da stehen wir schon die ganze Nacht, da wird gegrillt, da gibt es geröstete Brote, nur dass wir dahin zum Karneval gehen können. Ne? Also hier ist, es ist viel los hier, wirklich.
Am Karneval kommt der nicht vorbei, der sich mit Sternberg befasst. An sich haben die tollen Tage keine unmittelbare Tradition in Sternberg und im übrigen Mecklenburg. In den 50er Jahren machten sich in der Kleinstadt die ersten karnevalistischen Strömungen bemerkbar, von oben geduldet und sogar gefördert.
Doch der Sternberger Karneval versank vorerst in einen Dornröschenschlaf, bis ihn Anfang der 80er Jahre einige Bürger neu belebten und damit auf ein außergewöhnlich starkes Interesse stießen. Denn feiern mögen sie, die Sternberger.
Ich glaube, uns Mecklenburgern wird öfter mal fälschlicherweise, oder den Norddeutschen insgesamt, wird fälschlicherweise nachgesagt, sie hätten keinen Humor. Aber ich glaube, das ist absolut nicht so. Und ob das bei uns ist, in der DDR, oder bei euch in der BRD, ich glaube, die Norddeutschen haben einen sehr schönen Humor. Mir gefällt er jedenfalls. Und wenn ihr mal kommen würdet und bei uns an den Karnevalsveranstaltungen teilnehmen könntet, dann könntet ihr mal sehen, wie ausgeflippt unsere Mecklenburger sein können. Das hat sich eben so ergeben. Wir machen Karneval für unsere Stadt in erster Linie. Wir sprechen dabei natürlich auch unsere kommunalpolitischen Probleme an. Wir sprechen auch Probleme der großen Politik an. Daran kann man beim Karneval nicht vorübergehen. Man kann kritisieren und das ist auch wichtig. Aber man muss immer merken, und so legen wir unseren Karneval an, dass wir Kinder dieser Stadt sind, Kinder dieses Staates sind. Und dass wir hier was verändern wollen, dass hier was nach vorne gedreht werden muss.
Nicht zuletzt Karnevalspräsident Uwe Prütz, einem kritischen SED-Genossen, der schon häufiger bei seinen Oberen aneckte. Nicht zuletzt Uwe Prütz ist es zu verdanken, dass die Sternberger Karnevalsveranstaltungen mit ihrer frechen Offenheit von so manchem Amtsinhaber gefürchtet, dafür in der Bevölkerung umso mehr geliebt werden. Wie anderswo auch dient hier der Karneval als Alltagsventil. Darüber hinaus schafft und fördert er in Sternberg ein Gemeinschaftsgefühl, wirkt geradezu identitätsstiftend.
Die Festivitäten finden immer im Kreiskulturhaus statt. Hier feiern die Sternberger und die Bewohner der umliegenden Dörfer auch so manch anderes Fest. Im Übrigen sorgen zahlreiche weitere Veranstaltungen, von Ballett über Kabarett bis hin zu Jugendtanz, Disco und Clownsdarbietungen, für ein bemerkenswertes kulturelles Angebot.
Karnevalspräsident Uwe Prütz ist hauptamtlich als Sportfunktionär tätig. Sport spielt in der Kleinstadt eine überaus wichtige Rolle. Rund 1200 aktive Mitglieder gibt es in mehreren Sternberger Sportgemeinschaften. Neben einer sinnvollen Freizeitgestaltung geht es dabei auch um die systematische Förderung des Leistungssports bei Kindern und Jugendlichen. Allerdings gibt es zunehmend Nachwuchsschwierigkeiten. Die Anstrengungsbereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst zu überwinden, lasse gerade bei jungen Menschen in der DDR stark nach, sagt Uwe Prütz. Für diese Entwicklung ist sicherlich auch das Fernsehen zumindest mitverantwortlich.
Hüben wie drüben ist die Flimmerkiste aus dem Familienleben nicht mehr wegzudenken. Schon seit langem wird in Sternberg und anderswo in der DDR, soweit es technisch möglich ist, in hohem Maße Westfernsehen konsumiert.
Westfernsehen, das heißt eben auch, trügerische Konsumwelten vorgesetzt zu bekommen, die die eigenen Verhältnisse gelegentlich oder auch öfter als besonders trist und eng erscheinen lassen.
Wäre Fernsehen tatsächlich das einzige Freizeitvergnügen der Sternberger, stünde es zweifellos schlecht um sie. Doch da gibt es ja noch die Gärten, den Sport, das Feiern, auch Kultur und so manche Hobbys. Und bei diesem und jenem auch eine ausfüllende ehrenamtliche Tätigkeit auf kommunaler Ebene. Von einem Rückzug ins Private kann hier nicht die Rede sein.
Da ist etwa der gelernte Tischler Erhard Pankow, der im VEB Holzbau eine Lehrwerkstatt leitet und für den die Woche eigentlich mehr als nur 7 Tage haben müsste.
Ja, ich habe mit meinen Lehrlingen allerhand zu tun, denn Lehrlinge, die sind nicht nur dort, um sie auszubilden, sondern wir wollen sie auch erziehen, wir wollen sie formen und dazu muss man eben auch nach Feierabend Zeit opfern, sodass man eben gesellige Zusammenkünfte organisiert, dass man Fahrten organisiert, Exkursionen. Des Weiteren bin ich hier in der Segelsektion in Sternberg aktiv, seit nunmehr 30 Jahren. Entweder in der Ausbildung von unseren jugendlichen Jungs zum Segeln oder im Prüfungswesen oder als Wettfahrtleiter. Naja, ich habe dann auch noch ein Hobby. Wenn man Tischler gelernt hat, dann bleibt es nicht aus, dass viele Kollegen kommen, bau mal dies, bau mal das. So dass ich auch da eine gewisse Zeit dann für Opfer. Ja, dann habe ich noch ein Hobby, ein Drechseln. Das mache ich dann unten in meinen Keller. Ja, zum Schluss bleibt dann auch immer noch ein bisschen Zeit für die Familie. Und hier muss ich sagen, eben auch für meine Enkelkinder, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und da muss man auch viel Zeit dann opfern, ne?
Erhard Pankow, ein Mecklenburger, der durch nichts so leicht aus der Ruhe zu bringen ist, hat eine große Familie mit schon erwachsenen Kindern, die allesamt in Sternberg leben. Der 46-Jährige ist stolzer Besitzer eines Jollenkreuzers, den er sich in mühevoller Eigenarbeit zusammengebaut hat.
Pankow, ein überzeugter Kommunist, erzählt nicht ohne Genugtuung, dass die Segelei heutzutage keine Angelegenheit mehr von Privilegierten und Honoratioren sei, wie es früher auch in Sternberg der Fall war. Mittun kann da jeder. Der Jahresbeitrag in der Segelsektion beträgt ganze 25 Mark. Bei Kindern und Jugendlichen ist es noch erheblich weniger.
Personen und Persönlichkeiten wie Erhard Pankow, Uwe Prütz und Inge und David Kowalesko prägen das kleinstädtische Leben in Sternberg.
Andere, die wir kennenlernten, sind zum Beispiel Bruno Pischel, der eine Pelztierfarm leitet und CDU-Stadtrat und praktizierender Katholik ist, oder Dr. Siegfried Wiesner von der Sternberger Poliklinik, der als Naturkostanhänger die Sternberger, die wie die meisten DDR-Bürger zu gut und zu reichlich essen und auch trinken, von Schrotbrötchen und natürlicher Ernährung zu überzeugen versucht. Und der im Übrigen mit Freund Bruno Pischel jeden Tag in aller Herrgottsfrühe, ob Sommer oder Winter, im Sternberger See ein erfrischendes Bad nimmt.
Die Honoratioren von einst, der Apotheker, der Arzt, der Kaufmann, sie sind nicht mehr.
Die Kleinstadt zieht an durch ihre Überschaubarkeit. Jeder kennt jeden und der Besucher ist schnell eingebunden und auch beeindruckt von der ihm entgegenschlagenden Wärme und Herzlichkeit. Man kümmert sich umeinander. Verbindend wirken zudem die allgegenwärtigen Alltagsnöte, die um fehlende Ersatzteile und Restaurantplätze kreisen und die trick- und beziehungsreich gemeistert werden.
Mit den politischen Gegebenheiten hat sich jeder auf seine Weise mehr oder minder arrangiert. Der eine glaubt noch an die staatlich propagierten Ideale, andere bedienen sich politischer Witze, um ihrer Unzufriedenheit etwas Ausdruck zu verleihen, oder aber spielen dem System so manche Streiche im Kleinen. So freut sich Bruno Pischel diebisch, als es ihm gelingt, den Westjournalisten durch ein geschicktes Manöver von dem allgegenwärtigen staatlichen Pressebegleiter für einige Zeit loszueisen.
Den Stasi-Typen haben wir aber abgehängt, strahlt da der Sternberger Katholik.
Ob es sich bei dem Begleiter tatsächlich um einen Stasi-Mitarbeiter handelt, sei dahingestellt. Wir haben nicht den Eindruck. Aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen?
Trotz weltanschaulicher Meinungsverschiedenheiten sind die Sternberger sich über vieles einig, vor allem darüber, dass es sich in der kleinen Stadt hervorragend leben lässt. Auf der anderen Seite entspricht diesen Strukturen eine gewisse gegenseitige Kontrolle, wohl auch Enge und konservatives Beharren.
Selbst die jungen Sternberger identifizieren sich stark mit ihrer Heimatstadt, wenngleich hier noch am ehesten eine leichte Unzufriedenheit mit dem Kleinstadtleben auszumachen ist.
Es könnte ein bisschen mehr los sein hier, manchmal ganz schön hohl am Wochenende, eine Disco nur. Aber sonst, ich würde in gar keine Großstadt ziehen wollen. Eine Nachtbar wäre nicht schlecht, damit man auch nach der Disco um 11 noch wohin gehen kann.
Abgesehen von etwas mehr Leben in der Stadt wünschten sich die jungen Leute, die wir trafen, alt zu werden, viel zu erleben, zu reisen, vollere Geschäfte, privates Glück und eine friedliche Welt. Sie fühlen sich als Sternberger, ohne allerdings Näheres über die Geschichte ihrer Stadt zu wissen.
Besondere Probleme bereitet den jungen Menschen die Wohnungsknappheit, unter der sie, die sich auf eigene Füße stellen möchten, besonders zu leiden haben.
Dass manche ihrer Altersgenossen die DDR verlassen, bewegt die jungen Sternberger sehr, obgleich sie persönlich kaum Betroffene kennen.
Während die älteren Sternberger gelegentlich davon sprachen, dass die ausreisenden jungen Menschen die DDR schnöde verließen und Verrat an denen begingen, die dableiben, fallen bei den jungen Sternbergern die Stellungnahmen erheblich differenzierter aus. Im Oktober 1989.
Ich möchte so sagen, ich kann es nachempfinden. So viele Probleme, wie es hier wirklich gibt für die jungen Leute, die haben sich ja noch nichts hier geschaffen. Und das wird, für die ist es egal. Sie gehen, sie haben hier nichts und haben da nichts. Sie können nur, es kann ihnen nur noch besser gehen. Aber was ich sage, wir stehen vor den Problemen hier, aber, und wir werden auch was erreichen, was anderes, was weiß ich, reformieren oder was. Aber wie machen wir das? Wie fange ich das an?
Und sie weiß doch gar keine, wie wir das anpacken sollen.
Ja, das ist es hier oben nämlich.
Was anderes wissen wir doch gar nicht. Wie sollen wir das anpacken, wenn wir irgendwas ändern sollen? Also ich wüsste nicht, ehrlich.
Wir würden doch gar keinen Einfluss darauf haben. Wir sind doch einfache Arbeiter.
Wenn alle mitmachen würden, dann würden wir schon Einfluss haben.
Naja, auf jeden Fall sind wir ja nun schon so weit, dass man kritisch seine Meinung äußern darf, ne?
Teil 2. Sternberg, Ende Januar 1990. Erneut habe ich mich aufgemacht.
Du weißt, ich bin kein Kommunist gewesen. Und doch ist auch für mich eine Welt zusammengebrochen. Wir sind doch mit dem Ganzen hier aufgewachsen, waren ein Teil davon.
Mit diesen Sätzen und mehreren Gläsern Weinbrand empfängt mich Bruno Pischel, bei dem ich diesmal wohne. Frei vom Schatten des staatlichen Begleiters, befreit von allen einengenden Formalitäten.
Wir haben es gewusst und wir haben es doch nicht gewusst,
sagt der Sternberger Katholik, bezogen auf Vergangenheit, SED, Stasi und so weiter. Bruno Pischel ist konfus, umtriebig, deprimiert, verunsichert. Auch wenn er weiterhin mit seinem Freund, dem Arzt, tagtäglich in den See steigt. Er führt die kleine CDU-Riege in der Stadt, die sich von dem Ruch der Blockparteien zu befreien sucht, muss Wahlkampf und Demokratie lernen, beschwört und fürchtet das heraufziehende wirtschaftliche Chaos, sieht auch in der Pelztierfarm, der er vorsteht, alle Fälle davonschwimmen. Was soll aus ihm, was soll aus seinen 30 Mitarbeitern werden? Er weiß es nicht.
Sternberg im Winter, der keiner ist. Der Himmel ist verhangen, ab und zu nieselt und tröpfelt es. Die Stadt erscheint etwas grau und trübe. Blätternder Putz und Risse in manchem Mauerwerk fallen erst jetzt ins Auge, da die versöhnliche Herbstsonne fehlt. Die unzähligen Kleingärten halten Winterschlaf. Auf unbefestigten, matschigen Wegen ist nur mit wasserfestem Schuhwerk durchzukommen. Der beißende Gestank der Braunkohlenbefeuerung tut ein Übriges, den trist trüben Eindruck zu verstärken.
Und die Sternberger? Sie sind noch da, fast alle jedenfalls. Die weitaus meisten von ihnen waren inzwischen im Westen, jedoch nur besuchsweise. Keiner der vielen Menschen, die ich im Herbst hier kennenlernte, ist in die Bundesrepublik übergesiedelt. Doch die allgemeine Stimmung scheint der Jahreszeit zu entsprechen. Sie ist trübe, verhalten, leicht depressiv, zum Teil auch gereizt und gleichzeitig von Unsicherheit geprägt, wenn von der gegenwärtigen Situation und vor allem von der Zukunft die Rede ist. Dabei haben auch hier in Sternberg seit dem 9. November revolutionäre Veränderungen stattgefunden.
Ein runder Tisch unter Einschluss oppositioneller Personen und Gruppierungen bestimmt nunmehr die Geschicke der Stadt. Die SED-Kreisleitung ist so gut wie aufgelöst. Das Stasi-Gebäude, in dem einmal 26 Personen Horch- und Spitzeldienste taten, steht leer und soll in ein Heim für behinderte Kinder umgewandelt werden. Ein riesiges Übungsareal der Volkspolizei, am Rande der Stadt, in herrlicher Landschaft gelegen, wird künftig als Erholungsgebiet zur Verfügung stehen.
Noch ist keine Rosa-Luxemburg- und Karl-Liebknecht-Straße umbenannt worden. Doch das ist auch nur noch eine Frage der Zeit.
Bürgermeister Hans Schwichtenberg ist noch im Amt. Wie steht es um ihn?
Ja, es ist nicht einfach. Ich muss so sagen, persönlich, auch bei uns gibt es einen Umdenkungsprozess. Wir sind hier an der untersten Ebene gewesen, haben hier gewirkt. Wir haben sehr viel getan für unsere Bürger. Ich muss sagen, ich hoffe, dass die Bürger das akzeptieren. In den 40 oder in den 12 Jahren, in denen ich hier im Amt tätig bin, haben wir wirklich einiges doch für unsere Stadt Sternberg tun können. Und ich muss sagen, es ist sicherlich nicht leicht für mich zu sagen, dass die Wege, die die SED beschritten hat, die wir hier in Sternberg teilweise mitgestaltet haben, nicht richtig waren und ich selber möglicherweise auch den Gedanken trage, diese Partei zu verlassen.
Hans Schwichtenberg, ein verunsicherter, ein verwirrter Bürgermeister, der gern im Amt bleiben würde, aber andererseits auch spürt, dass seine Zeit abgelaufen ist.
Wenn ihn jemand von den neuen Gruppen und Parteien rufe und zu einer erneuten Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters auffordere, werde er sich der Verantwortung nicht entziehen, sagt er. Doch wer sollte ihn rufen?
Hans Schwichtenberg hat derweil alle Berührungsängste gegenüber Kirche und Pastor verloren. Er geht nun sogar zum Friedensgebet in die Kirche. Tatsächlich ist inzwischen die evangelische Kirche, dieses gewaltige Gotteshaus, zum eigentlichen Zentrum in Sternberg geworden.
Seit Ende Oktober vergangenen Jahres finden hier jeden Dienstagabend Friedensandachten statt, mit anschließender Demonstration und Aussprache. Zeitweise kamen hier bis zu 800 Menschen zusammen. Inzwischen ist die Beteiligung auf 300 bis 400 Personen abgesunken.
Aus diesem Kreis von Menschen hat sich vor einiger Zeit eine Bürgerinitiative gebildet, deren Mitglieder in ihrer Heimat an der Umgestaltung und Neuordnung der Verhältnisse mitwirken wollen. Gewaltige Problembereiche, die in der Vergangenheit durch die staatliche Propaganda weitgehend zugedeckt waren, kommen jetzt ans Licht und dringen allmählich ins Bewusstsein. Etwa der brachliegende Umweltschutz oder die katastrophale Situation in den Alten- und Behindertenheimen.
Kopf und Initiator der Bürgerinitiative ist Pastor Joachim Anders, der auch am runden Tisch mit dabei ist. Der evangelische Geistliche ist zur zentralen politischen Figur der Kleinstadt avanciert und damit zweifellos einflussreicher und, wenn man so will, auch mächtiger als der Bürgermeister. Wie sieht er selbst seine Rolle?
Ich habe über diese Frage noch überhaupt nicht nachgedacht, schon gar nicht unter dieser Fragestellung, ob ich mächtiger sei. Das liegt nicht in meiner Absicht. Ich merke nur, dass viele Leute kommen, die vorher kaum daran gedacht hätten, mit mir ein Gespräch über solche Dinge zu führen. Ob das nur das VPKA ist oder der Rat des Kreises oder die von der Kripo oder wenn irgendwelche besonderen Dinge anstehen, auch mit Schwierigkeiten mit jungen Leuten, dann werde ich gefragt, ob ich da mich mit einschalten würde. Ja, und dann versuche ich Wogen zu glätten und bin darüber nicht unglücklich, aber auch nicht sehr froh, weil das eigentlich nicht meine Absicht war, nun eine Machtposition zu gewinnen oder gar auszubauen. Und wenn die Kirche so gut besucht ist wie sonst eben Heiligabend vielleicht, dann heißt das noch lange nicht, dass die Leute auf Zukunft auch gute Christen werden. Das ist noch, sind noch zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe.
Fröhlich, gelassen und heiter so muss nach Ansicht von Joachim Anders die Aufbauarbeit vonstatten gehen. Mit solchen Sätzen macht er seinen Mitstreitern Mut. Und das ist auch nötig. Die Probleme sind groß und die Zahl derer, die bei dem Veränderungsprozess mittun, ist klein. Nur wenige Sternberger seien wirklich wach geworden, sagt der Pastor. Allzu viele hätten sich, nach anfänglichem Interesse, wieder ins Privatleben zurückgezogen.
Auf alle erdenklichen Arten Devisen zu beschaffen, für Besuche und Einkäufe im Westen, ist für manch einen erheblich wichtiger, als sich politisch zu betätigen.
Es gibt natürlich auch Sternberger, die erst einmal Vergangenes verarbeiten müssen, bevor sie bereit sind, am öffentlichen Leben mitzuwirken. Zu ihnen gehört der Tischler Erhard Pankow vom VEB Holzbau. Erhard Pankow war überzeugter Kommunist.
Das ist natürlich ein trauriges Kapitel, bei mir persönlich auch. Ich muss das hier so sagen, ich bin ausgetreten, weil ich mit bestimmten Problemen nicht mehr fertig wurde. Ich habe lange mit mir gerungen, auch erst jetzt im Januar diesen Schritt getan, da ich immer noch sehe, dass viele von den Genossen in dieser Partei sind, die uns in dieser Misere geführt haben. Und mit diesen Genossen, da bin ich nicht mehr bereit, irgendwie, so wie man das so sagt, Schulterschluss zu führen. Ich muss eben abwarten. Es ist sehr traurig, aber es ist so.
Für den Kommunisten ist eine Welt zusammengebrochen. Auch auf den Segler Erhard Pankow kommen Veränderungen zu. Das System der planmäßigen Förderung des Leistungssports ist passé. Was nun kommt, weiß niemand genau.
Der Sternberger Sportfunktionär Uwe Prütz wird möglicherweise seinen Arbeitsplatz verlieren. Was seine politische Vergangenheit angeht, so hat Uwe Prütz andere Konsequenzen gezogen als Erhard Pankow.
Ich bin vorher Mitglied der SED gewesen und bin es auch heute noch. Und ich konnte vorher nicht austreten, obwohl ich das mehrmals wollte, um meine Familie nicht zu gefährden, weil ich Kinder habe, die studiert haben in der Zeit und weil ich eine Frau habe, die an der erweiterten Oberschule Lehrerin ist und die hätten garantiert Nackenschläge davon erhalten. Jetzt will ich nicht austreten, aus zwei Gründen nicht. Erstens, weil ich denke, dass sich unsere Partei wieder regenerieren wird. Und zweitens schäme ich mich so für das, was unsere alte Parteiführung gemacht hat, dass ich es unfair finden würde, wenn ich jetzt leise zurücktreten will oder würde. Ich möchte jetzt auch in meiner Partei alles dazu tun, um das, was die hier in 40 Jahren angerichtet haben, wieder gut zu machen.
Immerhin, der Sternberger Karneval hat die Revolution überdauert. Und das Präsidium mit Uwe Prütz an der Spitze sah sich mit Rücktrittsforderungen noch nicht konfrontiert. Gefeiert wird in diesen Tagen wie eh und je. Nur was die Büttenreden angeht, müssen sich die Karnevalisten umstellen.
Ja, das ist ein großes Problem. In den letzten 10 Jahren, wo wir Karneval gemacht haben, da war die Schussrichtung klar. Denn bei uns gab es ja wirklich genug zu kritisieren. Und es sind genug Eulenspiegeleien passiert bei uns in der Stadt und in der Republik, die wir aufspießen konnten. Das wird etwas schwerer jetzt.
Nach langem Überlegen hat Uwe Prütz beschlossen, in seiner diesjährigen Büttenrede die unübersichtliche, selbst für DDR-Bürger verwirrende, neue Parteienvielfalt aufs Korn zu nehmen. Nach dem Motto, jeder neue Tag bringt eine neue Partei.
Dem Karneval innig verbunden ist auch die Lehrerin Inge Kowalesko. Anders als Uwe Prütz hat die Pädagogin der SED inzwischen den Rücken gekehrt. Anlass war für sie der Waffenhandel der DDR, der im November aufgedeckt wurde.
Sie sei schon enttäuscht, sagt Inge Kowalesko, aber direkt eine Welt zusammengebrochen sei für sie nicht. Jahrelang hat die Lehrerin die Schüler sozialistisch im Sinne der SED erzogen. Was bedeutet das für sie heute?
Also meine Arbeit in der Vergangenheit sehe ich dennoch als sinnvoll an, denn ich meine, dass gerade auch der Stolz zu unserer Stadt, der Stolz zu unserem unmittelbaren Lebensraum doch geweckt ist bei den Kindern und dass man dazu beigetragen hat. Was man natürlich an Falschen, alleine schon dadurch, dass die Lehrbücher falsch gedruckt waren, weitergegeben hat, wollen wir versuchen, doch ins rechte Licht zu rücken, gemeinsam mit den Schülern. Oft war es ja so, dass man den Schülern etwas vordiktiert hat und man sah Zweifel in den Gesichtern, aber man forschte nicht danach. Und jetzt habe ich jetzt schon die letzten Unterrichtsstunden versucht umzusetzen mit den Schülern gemeinsam.
die Vergangenheit ins rechte Licht rücken. Eine freudsche Fehlleistung? Vielleicht.
Ehemann David, der Gärtner, stand schon immer kritisch zur SED. Er freut sich jetzt einfach, dass es mit dieser Partei vorbei ist.
Ich habe eine Großmutter, die ist 91 Jahre und ich fahre da immer sehr oft hin. Und habe zu der schon vor Jahren gesagt, wenn wir was werden wollen und wenn wir was erreichen wollen, müssen wir da oben anfangen und sägen. Und dann so geht das nicht weiter. Als jetzt dieser ganze Umbruch war, sagt sie, Junge, du hast recht gehabt, Mensch. Ich habe immer gedacht, hoffentlich sperren sie mir den armen Jungen dich noch ein. Ne? Und so ist es jetzt gekommen. Und das war vor Jahren schon abzusehen, dass das konnte nicht so gehen, wie es jetzt ging. Denn jeder hat vor dem anderen Angst gehabt. Man konnte in der Gemeinschaft sitzen, aber trotzdem hast du gedacht, naja, sag mal lieber nicht zu viel. Es könnte auch einer sein, der mit langen Ohren hinhört. Ne? Jetzt ist das so, jetzt sind wir frei, wir müssen allerdings mit unserer Freiheit erstmal leben können, das ist natürlich ganz klar, aber jetzt ist man doch irgendwie erleichtert und irgendwie glücklicher.
Die Angst vor Bespitzelung und Überwachung war nur zu berechtigt, wie man inzwischen weiß. Inge Kowalesko erzählt, dass sie einen Tag nach unserem Interview im Oktober in der Schule von einem Stasi-Mitarbeiter aufgesucht wurde, der sich genau nach dem Gesprächsverlauf erkundigte. Auch der Bürgermeister erhielt damals entsprechenden Besuch.
Der Staatssicherheitsgeheimdienst war in der Vergangenheit allgegenwärtig. In jedem Betrieb, in jeder Behörde hatte der Überwachungsapparat seine Helfer und Zuträger. Deren Namen sind bis heute nicht bekannt. Vielleicht sei dies auch besser so, meinen dazu Arbeiter vom Sternberger VEB Holzbau.
Wut, Verbitterung und Enttäuschung kennzeichnen die Stimmung der Arbeiter, soweit es um die Vergangenheit geht.
An und für sich bin ich maßlos enttäuscht. Dass ich 40 Jahre oder sogar 45 Jahre umsonst gearbeitet habe. Die 40 Jahre oder 45 Jahre habe ich nur gearbeitet, um zu leben. Habe natürlich einen kleinen Wohlstand erarbeitet, habe ein Haus. Aber die meiste Zeit nur nach Feierabend gearbeitet. 40 Jahre lang, kann ich von mir behaupten, habe ich nach Feierabend gearbeitet. Nur um diesen gewissen Lebensstandard zu erreichen.
Günter Bobsin, langjähriges SED-Mitglied, bis vor einigen Wochen.
Noch gibt es in dem Sternberger Holzbaubetrieb keine Arbeitslosen. Doch das wird sich vermutlich bald ändern. Ein Kollege.
Angst um Arbeitsplatz kriegen wir garantiert. Davon bin ich überzeugt, weil die Rohstoffe uns fehlen. Und das ist das A und O. Kriegen wir moderne Technik irgendwann mal, das wird von heute auf morgen nicht gehen, werden wir Arbeitslose haben. Davon bin ich überzeugt.
Von Existenz- und Zukunftsängsten werden auch manche älteren Sternberger geplagt. Aber es ist doch eher Ratlosigkeit, die hier zu spüren ist. Ratlosigkeit angesichts der gewaltigen Veränderungen. Das Vergangene mag manch einer von ihnen nicht so schnell über Bord werfen wie die Jungen. Der 85-jährige Bruno Thoms.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das haben sich jetzt so viele Meinungen rausgebildet, so viele Parteien, so viele andere Sachen, dass ich richtig im Kopf verwirrt bin. Ich weiß nicht mehr, woran ich mich halten soll. Ich bin Mitglied der SED, noch Mitglied der SED, möchte ich sagen. Ja? Ja, ich habe mein Parteibuch nicht abgegeben, weil ich doch der Meinung bin, dass also die Partei viele gute Sachen für unseren Staat gemacht hat. Wir haben ja mit nichts angefangen. Also es ist doch sehr vieles geschaffen worden, wovon ich auch, möchte ich sagen, auch nicht lassen möchte. Also im sozialistischen Sinne.
Dorothea Haller sieht die Dinge nüchterner.
Wir sind schon so viel enttäuscht worden, damals bei Adolf Hitler. Das haben wir ja alles mitgemacht, nicht? Da so haben sie uns damals betrogen und so haben sie uns heute wieder betrogen. Und so wird das auch in Zukunft bleiben. Glauben Sie mir nicht, dass das anders wird.
Eine desillusionierte alte Frau, die kaum noch etwas erschüttern kann. Und die jungen Sternberger, haben Sie mehr Hoffnung?
Also es wird in meinen Augen viel zu viel diskutiert und nichts getan. Vieles ist viel zu unsachlich, wird nicht so getan, wie es die Leute, die einfachen Leute eigentlich erwarten. Es stehen wieder mehr die Leute im Vordergrund, die immer schon großen Mund gehabt haben. Diese ganzen Demonstrationen bringen nichts mehr, weil sie nicht mehr dem entsprechen, was die Leute eigentlich wollen.
Wir wissen auch gar nicht so genau mit den ganzen Parteien, was die für Ziele haben. Ne? Man liest ewig nur von der NDPD und SPD. Man kann sich gar, man weiß gar nicht, was man am 6. Mai wählen soll von den Leuten. Ne?
Inzwischen wurden die Volkskammerwahlen auf den 18. März vorverlegt.
Wenn sich nach den Wahlen nicht endlich etwas tut, dann werden hier viele Menschen sich aufmachen in Richtung Westen.
Solche Sätze sind jetzt oft zu hören, auch von heimatverbundenen Sternbergern. So viel ist sicher. Grundlegende Reformen brauchen Zeit. Doch viele Menschen in der DDR, in Sternberg ist das nicht anders, haben keine Zeit mehr. Nach Jahrzehnten des Eingeschlossenseins und des Wartens haben sie jetzt Angst, den ersehnten Anschluss an den bundesdeutschen Wohlstand zu verpassen. Jede Reise in die jetzt so nahe Welt der Konsumpaläste verstärkt derartige Gefühle.
Vor diesem Hintergrund wird die Wiedervereinigung als unabwendbar begrüßt. Nur gelegentlich äußert jemand den Wunsch, die DDR und ihre Bewohner sollten diesen Schritt wenigstens mit Würde tun. Die Vergangenheit ist nach meinem Eindruck für viele Sternberger, nicht für alle, aber doch für die meisten, schon sehr weit weg. Nach Schuld und Verstrickung jedes Einzelnen zu fragen, ist jetzt nicht die Zeit.
Der Blick ist nach vorn gerichtet, in Sternberg auf den Sommer, wenn der Strom der bundesdeutschen Touristen zu erwarten ist. Die letzte Laube wird da zum Fremdenzimmer umfunktioniert werden. Ein Stück Lebensqualität für die Einheimischen damit auf der Strecke bleiben. Aber es geht um Devisen.
Es ist ein Paradox. Die Querdenker, nicht angepassten und Oppositionellen von gestern, werden auch künftig wohl wieder in der Minderheit sein. Der Sozialismus ist durch die SED derart diskreditiert, dass sich kaum noch jemand als Sozialist bezeichnen mag. Ausgerechnet der Pastor gehört zu den letzten Exemplaren dieser Gattung in Sternberg.
Ich wäre sehr froh, wenn nicht zu viele Leute nun sagen für sich, die bisher uns Regierenden haben sich eine große Scheibe von der sozialistischen Torte abgeschnitten. Jetzt wollen wir auch eine große Scheibe von der Torte haben, egal ob das eine sozialistische oder eine anders geartete ist. Vielleicht haben Sie recht mit dieser Formulierung, dass wir zurzeit die Einzigen sind, die noch daran glauben, dass eine andere Entwicklung als die, die die Bundesrepublik genommen hat, möglich ist. Ich glaube daran, dass es eine solidarische Gesellschaft geben könnte. Ich glaube daran, dass Menschen, wenn sie entsprechend viel Annahme erfahren, bereit sind, auch zu teilen. Zurzeit sehe ich bloß die Tendenz, dass die Menschen der ehemaligen DDR bereit werden, zu nehmen.